Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Für diese Predigtreihe zum Frieden habe ich mir Jesaja 52 ausgesucht, die Worte vom Friedensboten. Dort heißt es ab Vers 7: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündet, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt sehen das Heil unseres Gottes. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, ich erinnere mich aus meiner Jugendzeit an eine ziemlich originelle Briefträgerin. Frau Rubin war ihr Name, weshalb wir sie unseren Edelstein genannt haben. Nun war einmal im Sommer mein Bruder auf einer Kanutour in Schweden, so richtig querfeldein und mit Übernachten im Freien. Meine Mutter zu Hause wartete also dringend auf eine Nachricht. Eine Karte könnte der Sohn ja schreiben. Tag für Tag fragte sie Frau Rubin, ist keine Post aus Schweden dabei? Ich warte so auf ein Lebenszeichen. Frau Rubins Antwort war dann, ich trage Briefe nur aus, schreiben müsst ihr sie schon selbst. Aber dann kam der große Tag, als die Postbotin um die Ecke bog, sah sie meine Mutter schon von Weitem im Garten arbeiten. Noch lagen 4 oder 5 Häuser mit ihren Briefkästen dazwischen, aber Frau Rubin winkte schon mal mit der Karte und rief, Frau Binder, unser Kind hat geschrieben, es geht ihm gut. Sie wissen es, nicht nur Urlaubsgrüße sind heiß ersehnt. Vielleicht hatten Sie in dieser Woche auch schon eine gute Nachricht. Es gibt auch andere Boten, die inneren oder äußeren Jubel auslösen. Die Nachricht von einer Prüfung, die bestanden ist. Oder die Entwarnung nach einem Besuch beim Arzt. Da fallen Zentnerlasten von den Schultern, so wie damals in den Trümmern von Jerusalem. So wie damals über einem zerstörten Europa im Mai 1945. 75 Jahre sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen und es gibt noch nur wenige, die sich daran erinnern, wie das war. Aber es lohnt sich, ihnen zuzuhören, die noch erzählen können. Man kann sich's heute kaum wohl vorstellen, was das für ein Aufatmen war. Wie sich neue Hoffnung breit gemacht hat, der Bruder oder Vater würde doch noch gesund heimkommen. Man müsste den Gürtel nicht immer noch enger schnallen und Todesangst, Ungewissheit, alles das wäre Vergangenheit. Allerdings, und das hat die Freude und Erleichterung bei vielen arg getrübt, es war ja so viel kaputt. 500.000 Männer waren gefallen. Sie würden nicht mehr kommen. Und das Land war zerstört, zerbombt und ausgelaugt. Und in dem Maße, in dem die vergangenen Kriegsjahre ans Licht kamen, wuchs auch die Beschämung über Unrecht, das geschehen war, und der Ärger, getäuscht worden zu sein. Nein, eigentlich waren diese Nachrichten damals Anfang Mai 1945 keine Friedensbotschaften. Es waren die Nachrichten von der Kapitulation Deutschlands, vom Waffenstillstand an allen Fronten. Es waren Nachrichten vom Ende, Trümmerbotschaften. In gewisser Weise war es dieselbe Situation, in der Jesaja spricht. Alles ist zerstört, die Innenstadt, der Tempel, der persönliche Besitz, zahllose Tote sind zu beklagen, alles ist am Ende. Und gleichzeitig bedeutet die Nachricht Jesajas mehr als die Ansage vom Waffenstillstand und mehr als eine Kapitulation von Sieger und Besiegten. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Friede verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündet. Zunächst einmal die Botschaft. Dreierlei kündigt der Bote mit den lieblichen Füßen an. Friede, Gutes, Heil. Auf Hebräisch Shalom, Tov und Yeshua. Alles theologische Schwergewichte. In der Regel bleiben die Gedanken beim Wort Frieden hängen, denn Friede ist immer aktuell. Friede wurde, wenn man soweit war, immer laut verkündet. Es gab Zeiten, da haben wir für den Frieden die Glocken geläutet. Zunächst aber soll es um das Gute gehen, denn es ist ein Schlüsselwort. Ein Wort, das uns einen ganz tiefen Einblick in die Bedeutung dieser guten Nachricht schenkt. Gut, Tov, Mazel Tov, sagt man in Israel heute noch, wenn man sich viel Glück wünscht, also alles Gute. Allerdings, das ist nicht nur so dahingesagt, denn das Wörtchen Tov stammt aus der Schöpfungsgeschichte. Während wir dort lesen, wie sich aus Chaos, Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Wasser und Land und schließlich alles Leben entwickeln, stoßen wir unablässig auf dieses Wort. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das heißt, was der Bote hier ankündigt, ist nichts anderes als eine neue Schöpfung. Gut soll es werden, sehr gut sogar. Dort, wo jetzt noch Trümmer liegen, wird neues Leben sein. Was zerstört, zerbrochen und tot ist, das wird lebendig werden. Warum? Weil Gott es will, weil Gott jetzt König ist. Wenn er das Sagen hat, dann brauchen wir an den Trümmern der Geschichte und an den Trümmern unseres Lebens nicht stehen zu bleiben. Friede, Gutes und Heil sind zuallererst sein Geschenk. Und sehen wir das nicht heute? Es ist doch keine Selbstverständlichkeit, dass es uns nach 75 Jahren Frieden so gut geht. Die Nachkriegsgeneration hat Gewaltiges geleistet. Es waren Menschen, die ihre Aufgaben mit Gottvertrauen angepackt haben. Israel, dem diese Worte an erster Stelle gehören, ist in seiner Geschichte immer wieder auf die Beine gekommen. Oft gab es keine Hoffnung. Oft waren es kleine Davide gegen riesige Goliaths an den Verhandlungstischen und die Kleinen haben Recht bekommen. Das ist die große Geschichte, Gott schenkt. Und wie viele Menschen haben es auch ganz persönlich erlebt. In diesen Tagen habe ich nochmals die Lebensgeschichte einer Frau gelesen, die als Kind im Jahr 1939 aus Deutschland geflohen war, ohne Eltern, erst 7 Jahre alt, mit einem Kindertransport. Sie war, ohne es zu wissen, auf der Flucht vor dem Holocaust. Als das kleine Mädchen mit vielen anderen fremden Menschen im Zug nach London sitzt, verschließt sich im Kummer das kleine Herz. Sie wird hart und widerspenstig, für die Pflegeeltern eine große Herausforderung. Selbst 15 Jahre später sagt ein Mann zu ihr, in den sie sich verliebt hat, du bist emotional nicht zu erreichen. Ihr Herz war immer noch gebrochen, immer noch eingepanzert in einen Schutzwall, der keine Gefühle an sich lässt. Leben heißt funktionieren. Doch dann wird diese junge Frau von Gottes Geist berührt. Ganz zaghaft öffnet sie sich ihm und findet Heilung. Sie wird eine begeisterte Lehrerin und eine wunderbare Zeugin von Gottes Liebe. Schließlich, da liegt ihre Flucht aus Deutschland schon 50 Jahre zurück, schließlich macht sie sich auf den Weg und forscht nach dem Verbleib der Eltern. Schritt für Schritt sucht sie nach Hinweisen, begegnet Menschen von früher, setzt die Teile, die sie findet, zusammen und erträgt die schreckliche Gewissheit, dass sie ermordet und verbrannt wurden irgendwo im polnischen Hinterland. Aber jetzt kann sie es ertragen. Und sie kann Abschied nehmen von den Menschen, die ihr das Leben geschenkt hatten und in denen ihre Identität wurzelt. Sie nimmt Abschied und sie vergibt, weil Gottes Geist sie erneuert hat. Aus Trümmern wächst neues Leben. Gottes Geist, der die Welt einmal geschaffen hat, schenkt Neues. Wohl dem, der es hört und erfährt, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündet, Gutes predigt, Heil verkündet, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Ja, der Bote, das ist das Zweite. Prophetensprache ist Bildersprache und so kann man sich diese geschilderte Szene gut vorstellen. Die zerstörte Stadt wird bewacht, sie muss ja vor Plünderern bewahrt werden. Selbst Steine sind ein begehrtes Material für den eigenen Hausbau. Und deshalb ist es wichtig, dass jemand ein Auge darauf hat, wer sich hier rumtreibt. Aber dann geht der Blick weg von der zerstörten Stadt hinüber zur Hügelkette. Von weitem schon ist ein Bote zu sehen und während er näher kommt, bemerkt der Beobachter, dass seine Schritte ganz beschwingt sind. Hätte er schlechte Nachrichten, dann wäre er nicht so leicht unterwegs. Dann hätte er es wohl auch nicht eilig. Wer eine gute Nachricht hat, dem sieht man das von weitem an. Aber warum ist überhaupt ein Bote nötig? Anders gefragt, wieso bringt die Nachricht vom Frieden jemand von außen, irgendwoher, von da drüben, auf der anderen Seite des Gebirges? Weil der Friede und das Gute und das Heil von außen kommen. Anders geht es nicht. Wir brauchen Gottes Geist, damit es wahrhaft Frieden wird. Halt, sagt jetzt vielleicht mancher. Natürlich können wir das etwas dafür tun, dass die Welt friedlicher wird. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank gibt es Menschen mit Vernunft, mit Einfluss und Geschick, die sich darum bemühen. Es gibt Politiker, die in Marathonsitzungen Verträge aushandeln. Es gibt Soldaten, die ihr Leben dafür riskieren, dass es bei der Waffenruhe bleibt. Es gibt Menschen, die für Abrüstung streiten. Journalisten, die Fakten von Rüstungsproduktion auf den Tisch bringen. Die uns erzählen, dass ausgerechnet unser Land, das so viel Krieg erlebt hat, der Weltmeister im Rüstungsexport ist. Wie gut, dass es dann jemand sagt, danke allen, die da die Stimme erheben. Aber irgendwie wird die Welt nicht besser. Man hat den Eindruck, die Menschheit löscht und trotzdem brennt es immer wieder an einer Ecke. Warum denn? Also ich fürchte, da muss ich in der Ursachenforschung gar nicht so weit gehen. Bin ich denn besser? Muss ich nicht selbst meinen eigenen Unfrieden auch immer wieder löschen? Den Streit, den ich in mir trage und die Verletzungen, die ich pflege und anderen vorhalte? Den Eigensinn, der mich kämpfen lässt, statt dem anderen den Vorrang einzuräumen? Bei mir ist es doch auch so. Und ich denke, dass auch Menschen, die an den Hebeln der Macht sind, nicht anders ticken. Sie und ich und die ganze Welt. Wir brauchen auch diesen Boten, der uns sagt, ihr Lieben, Friede ist gemacht. Das Neue kann beginnen. Heil und Heilung sind möglich, denn Gott selbst will es schenken. Und jetzt wäre es spannend zu wissen, wie wir das eine mit dem anderen zusammenbringen. Wie kann Gottes Friede, sein Heil und sein Gutes in meine eigenen Anstrengungen kommen? Was können wir tun? Jesus sagt es in seiner Bergpredigt zum Beispiel so: Betet. Betet für die, die euch das Leben schwer machen. Segnet die, die gegen euch Böses im Sinn haben. Beendet in eurem Kopf das Ping-Pong-Spiel aus Angriff und Gegenangriff. Verschafft dem Frieden Gottes Raum in euren Gedanken, Worten und Taten. Betet nicht nur für die Politiker, die ihr wählen würdet. Segnet nicht nur die Nachbarin oder den Schwager, der freundlich ist. Öffnet euer Leben für Menschen, die euch nicht liegen, weil sie anders sind. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündet, Gutes predigt, Heil verkündet. Was der Bote verkündet, ist zunächst einfach mal eine Nachricht, eine gute Nachricht. Sie sagt uns, dass wir mit unserer Sehnsucht nach Frieden nicht alleine sind. Mehr noch, dass es einen Frieden gibt, der über unser eigenes Vermögen hinausgeht. Wo wir noch unfriedlich und ruhelos sind, hüllt uns sein Friede ein. Da wächst Friede auch unter uns. Da wird es Zeit, ihn zu bitten, dass er mit seinem Heil und seiner neuen Schöpfung bei uns einkehrt. Deswegen noch ein dritter kurzer Gedanke, das Heil. Wie ist das jetzt mit dem Heil, dem Jeschua? Sie hören zu Recht einen vertrauten Namen, denn Jesus bedeutet Heil und Hilfe. Bei seiner Antrittspredigt in Nazareth hat sich Jesus auf diese gute Nachricht bezogen und hat es noch etwas ausgeführt. Er hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, der Bote. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Zu den Armen will er gehen, das heißt zu denen, die vor den Trümmern ihres Lebens stehen. Frei machen wird er zum Beispiel von den Fesseln, in die wir uns immer wieder verstricken, von diesem Ping-Pong-Spiel, das so normal ist und doch so tödlich. Die Augen öffnet er uns, dass wir erkennen, es gibt noch mehr als das, was uns möglich ist. Es gibt auch mehr im Leben des anderen zu sehen. Wer einen Menschen barmherzig anschaut wie Jesus, der versteht, warum er so ist, warum er so reagiert und warum er nicht anders kann, wenn wir es nicht selbst anders machen. Das alles tut er, das lebt er vor, das lehrt er seine Jünger, weil so der Friede kommt. Erinnern Sie sich noch an die Frau, von der ich Ihnen erzählt habe, nicht Frau Rubin, die andere? Hanna heißt sie übrigens. Auf ihrer Suche nach den Spuren ihrer Eltern begegnet sie verschiedenen Monumenten, die an den Holocaust erinnern. Darunter ist eines, also so etwa wie dieses, das ist für Edith Stein, da ist eines, bei dem man die Füße der Menschen sieht, die in die Gaskammern gehen. Es sind nackte Füße. Denn den Menschen wurde nicht nur das Leben, sondern auch die Ehre genommen. An dieser Skulptur nun gehen alle Füße in eine Richtung. Sie werden alle in den Tod getrieben. Aber dann ist da noch ein paar Füße, das ihnen entgegengeht, ebenfalls nackt, aber durchbohrt. Der Künstler will sagen, selbst in der tiefsten Schmach sind wir nicht allein. Auch dort, wo alles in Trümmern bricht. Jesus kommt zu den Ärmsten. Jesus teilt ihr Leben und ihr Sterben, weil er Frieden, Heil und neues Leben bringen will. Wie lieblich sind die Füße dieses Freudenboten. Wie heilsam und gut ist es, wenn Jesus in ein Leben tritt. Wie wunderbar wäre es, wenn er noch im Leben vieler Menschen, vieler Länder, vieler Kulturen und Nationen seine Füße setzen würde. Darum lasst uns beten, liebe Gemeinde. Dafür lasst uns untereinander einen Anfang machen. Dafür könnten wir Boten sein, selbst Freudenboten. Und ich bin sicher, dann ist Friede möglich. Amen.